Der Predigtext für den heutigen Sonntag, der in der Perikopenreihe vorgeschlagen ist, stammt aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Jesaja. Das war, er hat so gelebt, so in der Zeit um 700 vor Christus, also so vor 2700 Jahren. Und seine Aussagen sind gerichtet an ein Volk, das an Israel, das im Exil lebt. Das ist also durchaus die Not, was vertrieben wurde aus ihrer Heimat. Steht im Jesaja 55, die Verse 1 bis 5. Ich lese sie erstmal. Nach der guten Nachricht. Her, kommt her. Her, wer Durst hat. Hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kauft euch zu essen, es kostet nichts. Kommt Leute, kauft Wein und Milch. Zahlen braucht ihr nicht. Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt? Und euer sauer verdienten Lohn für Nahrung, die nicht satt macht? Hört doch auf mich, dann habt ihr es gut und könnt euch an den erlesensten Speisen satt essen. Hört doch, kommt zu mir. Hört auf mich, dann werdet ihr leben. Ich will mit euch einen unauflöslichen Bund schließen. Die Zusagen, die ich David gegeben habe, sind nicht ungültig geworden. An euch werde ich sie erfüllen. Ihn habe ich einst zum Herrscher über viele Völker gemacht, damit sie durch ihn meine Macht erkennen. Auch durch euch sollen jetzt fremde Völker mich kennenlernen. Ihr werdet Völker rufen, die ihr nicht kennt, und Völker, die euch nicht kennen, werden begierig zu euch kommen, wenn sie sehen, was ich an euch tue. Denn ich, der heilige Gott Israels, euer Gott, bringe euch zu hohen Ehren. Soweit der Bibeltext, über den wir jetzt heute nachdenken wollen. Als ich so den ersten Vers gelesen habe, ja, wer Durst hat, hier gibt es Wasser, auch wer kein Geld hat, kann kommen, kauft euch zu essen, es kostet nichts. Wein und Milch zahlen braucht ihr nicht. Wisst ihr, da ist mir zuallererst ein Märchen eingefallen. Kennt ihr das Märchen vom Schlaraffenland? Weiß ich nicht, aber also die haben es vielleicht auch aufgeschrieben. Ich weiß nicht, im Iran wird das vielleicht nicht bekannt sein. Schlaraffenland, das war so um 1920, oder das ist ein altes Märchen, und ich habe Bilder gefunden auf Postkarten, 6 Bilder von 1920, und da ist auf hinten drauf, ist da sozusagen beschrieben, in 6 Bilder, und da will ich euch mal ganz kurz mit hineinnehmen. Könnt ihr das erkennen? Ja. Vom sagenhaften Schlaraffenland wird erzählt, dass alle Brunnen voll besten Weines und voll Champagner sind, die jeden nur ins Maul hineinlaufen, wenn er es hinhält. Die Häuser sind mit Eierkuchen bedeckt, die Wände aus Lebkuchen, die Balken aus Schweinebraten, die Zäune aus Bratwürsten geflochten. Dahin würde mancher gerne auswandern, wenn er nur wüsste, wo das Schlaraffenland liegt. Im schönen Schlaraffenland fliegen die Vögel gebraten in der Luft herum. Ja, sogar direkt ins Maul, wenn man es aufmacht. Die Bäume tragen Würste und Schinken. Die Sträucher knusprige Brötchen. Die Käse wachsen wie Steine. Spanferkel laufen gebraten umher und tragen auf dem Rücken sogar Messer und Gabel. In den Bächen fließt Milch und Honig. Und ein echter Schlaraff braucht nur zu machen, so kommen die gebratenen Fische in die Hand. Das war eins zu viel. Weiter. Damen haben es im Schlaraffenland besonders herrlich. Im Walde hängen auf Bäumen die schönsten Kleider, vom Hemd bis zum Mantel, in allen Farben und Stoffen. Die Sträucher tragen Perlen, Broschen und Ringe. Feinste Stiefel und Schuhe, Hüte und Mützen gibt's im Tannenwald. Was wollen die schönen Frauen mehr? Auch im Schlaraffenland wird man alt und hässlich. Aber auch dagegen hat man ein Mittel, den Jungbrunnen oder die Altweibermühle. Alte Frauen kommen in das Jungbad für 3 Tage, dann sind sie wieder jung und schön wie Mädchen von 18 Jahren, sodass eitel Freude herrscht, wenn sie wie neugeboren vom Mann nach Hause getragen werden. Wer im Schlaraffenland am meisten essen, trinken, spielen und schlafen kann, wer der gefräßigste und faulste zugleich ist, der wird König. Er braucht sich nur auf seinen Thron zu setzen und sich zu füttern lassen, bis er einschläft. Wo ist das Schlaraffenland? Nur ein Blinder kann den Weg zeigen. Zuletzt steht der Sucher vor einem berghohen Mauer aus Reisbrei, die um das ganze Land geht. Wer hinein will, der muss sich erst durchfressen. Das Märchen ist aus dem 15. Jahrhundert. Da ist es zuerst mal in Deutschland aufgetaucht. Und auch schon damals hatte es für die Menschen eine besondere Faszination, weil ein ausreichendes Nahrungsangebot keineswegs die Regel war und Hungerzeiten häufig vorkamen. Arbeit galt vielfach als Plage, der man sich um das nackte Überlebenswillen unterziehen musste und die kaum Zeit für Erholung und Freizeit ließ. Dieses Märchen bringt die uralte Sehnsucht des Menschen zur Sprache, ohne Mühe und Arbeit reich zu werden, genug zu essen zu haben und die nötige Sicherheit zu genießen. Aber in unserer täglichen Lebenswirklichkeit ist so etwas für die meisten nicht zu haben, jedenfalls nicht ohne Mühe. Eigentlich ist es selbstverständlich, dass man durch Fleiß und Arbeit sein Brot erwirbt. Jeder normal empfindende Mensch wird das bestätigen und auch die Bibel sagt klar, in 2. Thessalonicher 3, Vers 10 nachzulesen, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Und das Ganze ist schon ganz am Anfang der Bibel, oder die Ursache dafür finden wir im 1. Mose 3, Vers 17 bis 19. Das ist die Geschichte von Garten Eden und von dem Sündenfall da. Und da am Ende sagt Gott zu dem Mann, also zu Adam, weil du auf deine Frau gehört hast und mein Verbot übertreten hast, gilt von nun an, deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln werden dort wachsen und du wirst die Pflanzen des Feldes essen. Viel Schweiß musst du vergießen, um dein tägliches Brot zu bekommen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Ja, Staub bist du und zu Staub musst du wieder werden. Es ist also eine Folge dieses Fluches, den Gott nach dem Sündenfall über die Erde aussprach, dass das Leben mühevoll und die Arbeit den Menschen zur Last wurde. Und doch war dieser Traum von einem sorgenfreien Leben immer wieder da. Ich erinnere mal an die DDR-Bürger, werden Sie noch kennen, an Marx und Lenin. Die griffen nämlich diese Idee auf. Und sie hatten 2 Stufen zum Kommunismus. Im Sozialismus, da war die Verteilung der Waren noch nach den Leistungen des Einzelnen. Aber im Kommunismus, das eigentliche Ziel, da sollte die Verteilung der Waren, also aller Waren, aller Güter, nur noch nach den Bedürfnissen stattfinden. Was für eine schöne Zielstellung. Leider schiefgegangen. Leider nur eine Utopie. Aber wir wollen gar nicht so weit in die Vergangenheit gehen. Wenn ich mich an 1989 erinnere, die Wende, die die meisten Deutschen hier schon, naja, ein paar Junge sind da, die es nicht mehr miterlebt haben, richtig. Aber die meisten, also viele von uns noch miterlebt haben, wo Menschen auf die Straße gegangen sind. Zuerst haben sie gegen die DDR revoltiert, haben gesagt, wir sind das Volk und wir wollen was ganz Neues. Und dann hat so dieser Glanz der Bundesrepublik so gelockt, dass sie gerufen haben, wir sind ein Volk. Da war die Zeit nicht mehr da, um über eine Wiedervereinigung nachzudenken, sondern es wurde eine, wie heißt das, eine, wir sind eingegliedert worden in die Bundesrepublik. Und damit wurde ja der Traum wahr, ja, diese gebratenen Tauben, die einen im Mund fließen, all das Goldene, was man von der Bundesrepublik gesehen und gehört und hatte, das galt ja jetzt auf einmal auch für uns. Realität ist heute, wenn man sich umschaut, ich würde sagen, allen geht es besser als damals. Viele Dinge, wenn wir so überlegen, die wir heute haben, die heute selbstverständlich sind, haben wir damals noch gar nicht von geträumt. Uns geht es so toll. Und der Mensch ist so unzufrieden. Viele, gerade hier im Osten, wählen eine Partei, die nicht dafür da ist, irgendwas zu verbessern, sondern sie das Bestehende, was alles das uns geschafft hat, nur noch zerstören will. Und meine lieben Flüchtlinge, die ihr hier nach Deutschland gekommen seid, kein Vorwurf, wir waren alle so. Wir haben also die DDR-Bürger, wir haben aus dem Westen das Heil erwartet und das Schlaraffenland. Deutschland, so schön wie es ist, ist kein Schlaraffenland. Viele eurer Träume werden zerplatzen. Und da, wo ihr sie erreicht, werdet ihr nicht satt werden von. Es wird nicht reichen. Doch, gehen wir jetzt nochmal auf den Text ein. Mir fehlen jetzt ein paar Folien. Weiß auf weiß, das kann sein. Das ist denn beim Kopieren passiert. Oder lass sein, ich lese einfach vor. Wir gehen jetzt durch die fünf Verse, die ich vorhin vorgelesen habe. Der erste Vers nochmal, der uns zu diesem Märchen doch, oder mich zu diesem Märchen geführt hat, vom Schlaraffenland. Her, wer Durst hat, also wie Marktschreier, ja, ruft er aus, kommt doch, wenn ihr Durst habt, kommt hierher. Hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kauft euch zu essen, es kostet nichts. Kommt Leute, kauft Wein und Milch, zahlen braucht ihr nicht. So steht es im ersten Vers, nachzulesen, Jesaja 55. Und es steht ja eigentlich nicht nur da. Gehen wir mal ins Neue Testament. Johannes 7, 37, 38 sagt Jesus, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und am Ende der Bibel, in Offenbarung, im letzten Kapitel 22, der Verse 70, da steht nochmal, wer durstig ist, soll kommen. Und wer von dem Wasser des Lebens trinken will, wird es geschenkt bekommen. Also ist doch was dran. Was ist damit gemeint? Was uns die Bibel dazu sagen? Was will uns Gott damals Israel und was will uns Gott heute schenken? Gehen wir weiter. Vers 2. Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt, und euer sauer verdienten Lohn für Nahrung, die nicht satt macht? Ja Gott, oder hört doch auf mich, dann habt ihr es gut und könnt euch an den erlesensten Speisen satt essen. So ist der vollständige Vers. Können wir ja sagen, ja Gott, hört sich gut an, das mit den erlesensten Speisen. Aber es ist leider nicht unsere Lebenswirklichkeit. Wenn ich ein gutes Leben haben will, muss ich etwas dafür tun, muss ich hart dafür arbeiten, muss ich auf manches verzichten, muss ich manchmal die Ellenbogen eingebrauchen. Und meine Familie, meine Freunde und ja auch du, Gott, musst einsehen, dass das für mich oberste Priorität hat. Wenn ich meine Lebensziele erreicht habe, dann erst kann ich mir Zeit nehmen für andere Dinge. Das ist Selbstbetrug. Entweder ich werde scheitern, oder wenn ich wirklich mein Ziel erreiche, werde ich nach einer kurzen Pause der Zufriedenheit und des Glücks mir wieder neue Ziele stellen. Das ist gemeint mit Nahrung, die nicht satt macht. Und was sind nun die erlesensten Speisen? Ich lese mal aus Vers 2 und 3 nochmal, Ende von Vers 2 und Anfang von Vers 3. Hört doch auf mich, dann habt ihr es gut und könnt euch an den erlesensten Speisen satt essen. Hört doch, kommt zu mir, hört auf mich, dann werdet ihr leben. Ich muss nochmal einen Schluck trinken. Steht dran. Also das Großgeschriebene da. Wir wollen mal auf dieses Wort bewusst hören. Da ist nämlich ein Parallelismus, nennt man das. In zwei Halbsätzen wird im Prinzip das Gleiche gesagt. Im ersten Satz verheißt Gott dem, der auf ihn hört, Gutes zu essen. Und im zweiten Satz verheißt er dem, der ihm sein Ohr leiht und zu ihm kommt, das Leben. Es geht also Gott darum, dass die Menschen wieder auf sein Wort hören. Man muss ihn nicht erst herbeizitieren, indem man allerlei religiös-zeremoniellen Schabernack veranstaltet. Vielmehr ist Gott mit seinem Wort unter seinem Volk gegenwärtig und möchte, dass sein Volk sein Wort hört. Er, Gott, will seinem Volk Gutes tun. Er will seinem Volk ein Leben schenken, das einen Sinn hat, das ein Ziel hat. Er will seinem Volk ein Leben schenken, das hier schon beginnt und mit dem Tod nicht endet. Er will seinem Volk ein Leben schenken in seinem neuen Reich. Und was muss das Volk tun? Hören, zu ihm kommen und sich beschenken lassen. Und dazu, um das juristisch sicher zu machen, kommt uns Deutschen ja so nahe, steht im Vers 3 dann: Ich will mit euch einen unauflöslichen Bund schließen. Die Zusagen, die ich David gegeben habe, sind nicht ungültig geworden. An euch werde ich sie erfüllen. Ihn habe ich einst zum Herrscher über viele Völker gemacht, damit sie durch ihn meine Macht erkennen. David. Wer war David? König über Israel, ein großer König. Er siegte mit seinem Heer über viele Völker, die die Existenz Israels bedrohten. Und Gott sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Nachzulesen im Neuen Testament, Apostelgeschichte 13, Vers 22. David, ein Mann, der Fehler machte, ein Mann, der ein Sünder war, ein Mann, der die Ehe brach und der den Mann dieser Frau, mit der er die Ehe gebrochen hatte, ermorden ließ. Ehebruch und Mord waren Sünden, die nach dem mosaischen Gesetz, also nach dem Alten Testament, in dem alten Gesetz schon, da stand da die Todesstrafe drauf. Da fragt man sich, sieht so ein Mensch nach dem Herzen Gottes aus? Natürlich gefielen Gott diese Sünden Davids überhaupt nicht. Deshalb schickte er ja auch sofort den Propheten Nathan zu ihm, der ihn zur Rede stellte und ihm Strafe ankündigte. Interessante Geschichte, 2. Samuel 12. Was aber war es, dass Gott an David so schätzte, dass er ihn trotz seiner Sünden einen Mann nach seinem Herzen nannte? Einerseits sicherlich die Tatsache, dass David seine Sünden nicht leugnete, sondern sofort Buße tat. Doch wenn man die Geschichte des Königs anschaut, fällt noch ein anderer Punkt auf. Im Gegensatz zu den meisten seiner Nachkommen blieb David Gott treu und betrieb keinen Götzendienst. Und David bekam die Zusage, auch im 2. Samuel Kapitel 7 nachzulesen, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinen Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Und genau das will Jesaja dem Volk Israel sagen, auch wenn ihr jetzt im Exil lebt. Sie waren ja aus ihrem Heimatland vertrieben. Hört doch auf euren Gott, den Gott Israels. Die Zusagen, die ich einst dem David gegeben habe und den Bund, den ich mit ihm geschlossen habe, das hat alles noch Gültigkeit. Der Bund ist unauflöslich. Mit anderen Worten, der Tisch ist gedeckt. Doch wenn ihr von diesem Brot essen wollt, das Gott gibt, müsst ihr an den Tisch kommen. Diese Einsichten, die Jesaja bekam, verkündigte er zweifellos dem Volk Gottes seiner Zeit. Das aber war das jüdische Volk. Doch Jesaja blickte bei seinen Weissagungen über Jahrhunderte hinweg in die Zukunft. Er sah voraus, dass der Davids Sohn zum Heil aller Völker wurde und wie andere nicht-jüdische Völker zu dem Heil kommen, die in dem Davids Sohn gegeben ist. Ich lese nochmal die letzten zwei Verse. Ihn habe ich zum Herrscher über viele Völker gemacht, damit sie durch ihn meine Macht erkennen. Und jetzt Vers 5. Auch durch euch sollen jetzt fremde Völker mich kennenlernen. Ihr werdet Völker rufen, die ihr nicht kennt. Und Völker, die euch nicht kennen, werden begierig zu euch kommen, wenn sie sehen, was ich an euch tue. Denn ich, der heilige Gott Israels, euer Gott, bringe euch zu hohen Ehren. Es ist das große Vorrecht des jüdischen Volkes, dass von ihm der Messias gekommen ist, der Christus, der als König und Priester seine Herrschaft ausübt. Das Heil kommt eben von den Juden, wie Jesus selbst sagt, nachzulesen Johannes 4, Vers 22. Aber es richtet sich an alle Völker der Welt. Alle sollen herzukommen und bei Gott umsonst einkaufen. Deswegen soll das Evangelium von Jesus Christus auch allen Völkern verkündigt werden, wie es Jesus im Missionsbefehl geboten hat. Matthäus, die letzten Verse. Und das ist die Botschaft, die wir heute mitnehmen können. Wir sind eingeladen zu den erlesensten Speisen. Wir sind eingeladen, ein richtiges Leben zu leben, das uns keiner nehmen kann. Doch wie das mit allen Geschenken ist, sie sind für den Beschenkten kostenlos. Doch nur, weil der Schenkende dafür den Preis bezahlt hat. Das Leben, das Jesus schenkt, ist zwar kostenlos, aber nicht wertlos. Jesus hat teuer dafür bezahlt. Zweimal in unseren kurzen 5 Versen fordert Gott uns auf, hört doch, hört doch. Nimm dir die Zeit, hör ihm zu, hör auf ihn. Es ist nicht Jesaja, der dich dazu auffordert. Auch ich bin es heute nicht. Gott selbst fordert dich dazu auf. Hör doch. Amen.